Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Folge 97 des Politik-Podcasts aus dem Hauptstadtstudio. Heute nicht ganz nur aus dem Hauptstadtstudio, heute haben wir auch das Studio in Brüssel zugeschaltet, denn ein paar Tage vor der Europawahl, wir haben heute den 23. Mai, Geburtstag des Grundgesetzes, wollen wir natürlich auch nochmal schauen, wie lief der Wahlkampf und wie geht's den Parteien und schauen auch mit einem Seitenblick auf Bremen. Mein Name ist Katharina Hamberger und mit mir am Tisch sitzen
Matthias von Lieben,
Frank Capellan
und Volker Fintamer.
Und in Brüssel begrüßen wir
Peter Capern, einen Gruß nach Berlin.
Hallo Peter. Ich würde gern bei dir anfangen, Peter. Was hast du denn im Moment für so einen Eindruck aus deiner Brüsseler Perspektive überblickend ganz Europa? Läuft das irgendwie mit dem Wahlkampf? Haben wir eine Europawahlbegeisterung?
Ich komme gerade von einer Ortsbesichtigung aus dem Europaparlament. Da haben wir uns angeschaut, wie da die Fernseh- und Hörfunkstudios, die Zeitungskollegen sich einrichten für die Berichterstattung von diesem Wahlabend. Ich glaube, das wird das größte politische Event seit Jahrzehnten in ganz Europa. 1300 Journalisten, die sich nur für die Wahlberichterstattung aus dem Europaparlament an diesem Abend akkreditiert haben. Der ganze Plenarsaal ist umgebaut worden. Dort gibt es jetzt eine Riesenbühne, auf der im Laufe des Abends die Spitzenkandidaten, die Top-Politiker auftreten werden vor den 1300 Journalisten. Das hat es noch nie gegeben, dass so viel Politprominenz am Wahlabend in Brüssel tatsächlich präsent ist. Also ich glaube, diese Europawahl könnte zum ersten Mal tatsächlich eine echte Europawahl werden. Und das hat sich ja auch im Wahlkampf angedeutet. Das Interesse an diesen Fernsehsendungen, an diesen Spitzenkandidatenduellen war doch viel größer als vor 5 Jahren noch. Und ich habe auch den Eindruck, dass dieser Wahlkampf sich um echte europäische Themen drehte, nämlich um Themen, für die es tatsächlich nur auf europäischer Ebene Lösungen gibt, wenn denn überhaupt. Nehmen wir nun mal das Thema Migration, das Thema Klimawandel, das Thema Europa in einer feindlich gesonnenen Welt, die Selbstbehauptung des europäischen Kontinents. Also ich habe den Eindruck, ja, dies wird eine echte Europawahl.
Also Peter, da hört man jetzt doch tatsächlich ein wenig den Brüsseler raus. Also wir haben jetzt zum zweiten Mal diesen Versuch, da eine europäische Nummer aufzuziehen mit Spitzenkandidaten, und auch bei allen Veranstaltungen, wo man die beiden hier in Deutschland erleben konnte, hatte man das Gefühl, boah, da wird die europäische Fahne hochgehängt. Aber am Ende wird diese Europawahl doch in allen 28 Mitgliedsländern, und da denke ich auch mal an die Briten, doch faktisch ganz national entschieden. Da spielen doch diese großen europapolitischen Themen wie Migration und anderes kaum eine Rolle. Da wird knallhart entschieden, wie bin ich mit der Situation im eigenen Land zufrieden, welche Partei bringt mir da eventuell Vorteile in Europa, und danach wird geschaut und doch nicht, was die beiden Spitzenkandidaten da sagen.
Aber hast du wirklich das Gefühl,
Volker? Das habe ich nicht behauptet, Volker. Ich habe nicht gesagt, dass sich die über 400 Millionen europäischen Wähler an einer Handvoll Spitzenkandidaten orientieren. Aber ich glaube, dass dieser Wahlkampf ein deutliches Gespür dafür entwickelt hat unter den Europäern, dass es eben Themen gibt, die nicht in Bremerhaven im Stadtrat entschieden werden, auch wenn da das Schicksal von Frau Nahles möglicherweise auf dem Spiel steht. Aber eben die großen europäischen Schicksalsthemen, die werden nicht in Bremerhaven und auch nicht in Potsdam entschieden, sondern die werden auf europäischer Ebene entschieden. Und ich glaube, das haben die Wähler mittlerweile verstanden.
Ich glaube, also da würde ich Peter zustimmen. Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass es nicht nur um diese nationalen Themen geht, auch jetzt im deutschen Wahlkampf, auch wenn ich das Gefühl habe, es könnte noch ein bisschen mehr bei der Bevölkerung ankommen, aber es wurde ja sehr viel betont, was das für eine Schicksalswahl ist, um was es geht, dass es eben auch um die Zukunft Europas geht und was wir davon alles haben. Und das habe ich das Gefühl, das ist schon angekommen. Also wenn ich jetzt in meiner, was natürlich auch ein bisschen eine Blase ist, aber meine Facebook-Timeline, meine Twitter-Timeline angucke, auch bei Instagram, wo ja mehr Leute sind als nur diese Berliner Blase, merkt man schon, da ist irgendwie eine Begeisterung für Europa da. Da gibt es Leute, die ihr Profilbild damit mit Europasternen verzieren. Also man hat, glaube ich, schon ein Gefühl dafür, dass es nicht nur um Nationales geht.
Da halte ich nochmal dagegen. Ist das nicht eine deutsche Sicht? Natürlich gibt es hier eine relative Europabegeisterung, auch weil viel Politik gemacht wurde gegen diesen möglichen Rechtsruck, der ja von vielen befürchtet wurde. Aber dann schaue ich in andere Länder, da schaue ich nach Frankreich, da wird der Front National oder die Rassemblement National möglicherweise die stärkste Partei. Da schaue ich nach Italien, da wird die Lega Nord stärkste Partei. Das sind doch alles antieuropäische Parteien. Das kann ich doch mit dem Bild, was wir hier von Deutschland haben,
gar nicht vergleichen. Doch genau diese beiden Wahlkämpfe, die du da gerade aufgezählt hast, in Frankreich und Italien, sind so europapolitisch geprägt, wie das vorher noch nie der Fall war. Der Rassemblement National will natürlich gemeinsam mit Salvini die Europäische Union auf den Kopf stellen, völlig umkrempeln und, wie ich finde, zum großen Nachteil entwickeln. Aber natürlich geben sie dies genau als ihr Wahlziel aus. Und Emmanuel Macron macht einen dezidiert europäischen Wahlkampf, in dem er europäische Themen nach vorne trägt. Natürlich geht es da um die Europawahl und nicht um nationale Befindlichkeiten.
Also diese Europabegeisterung, von der ihr hier sprecht, also auch Volker, du gerade, oder Katharina, ich kann die nicht wahrnehmen. Und ich fürchte, dass wir da eine Enttäuschung erleben werden, auch mit Blick auf die Wahlbeteiligung am kommenden Sonntag. Also natürlich war immer von einer Richtungswahl die Rede. Ich persönlich habe das auch so empfunden. Aber ich habe es auch als Affront empfunden, andere sagen als Skandal, dass die Kanzlerin, die vermeintlich immer noch mächtigste Frau Europas, sich in diesem Europawahlkampf völlig raushält und nirgendwo auftritt. Aus rein parteitaktischen Kalkülen.
Doch in Kroatien ist sie einmal aufgetreten. Ja.
Und jetzt in München morgen.
Und das halte ich schon für fatal. Also, denn Merkel müsste jetzt sagen, sie hat, glaube ich, auch in der deutschen Bevölkerung immer noch Gewicht, dass es eben um die Zukunft Europas geht. Dass es darum geht, die Rechtspopulisten zu stoppen, dass es darum geht, Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit etwa in Ungarn oder auch in Polen zu erhalten. Und da höre ich viel zu wenig. Und stattdessen, was hat man gemacht, was mich persönlich wahnsinnig aufgeregt hat? Diesen Aachener Vertrag im Januar hat man sich gefeiert und es war keinerlei Essenz dahinter. Solche Schaufensterveranstaltungen brauchen wir nicht. Also die tragen meiner Ansicht nach dazu bei, dass dieses Europa, was manche als verkopftes Europa und zu wenig emotionalisiertes Europa auch bewerten, dass das immer weiter den Bach runtergeht. Also man muss sich mit Macron zusammensetzen, gerade die Deutschen hätten das tun müssen. Und sie haben ihn viel zu lange hängen lassen. Man kann über seine Reformvorschläge denken, wie man will, aber man muss sich verhalten. Man hätte die Chance ergreifen müssen, Deutschland und Frankreich, der große, immer viel beschworene deutsch-französische Motor, irgendeine Vision auf den Weg zu bringen, wie man sich das Europa aber der Zukunft
dafür
vorstellt.
Dafür hätte dann die Große Koalition eine Vision gebraucht. Und ich sehe im Moment, ja, dass die beiden zusammenfinden.
Natürlich sehe ich auch, hat es nicht gegeben.
Ja, genau.
Ich sehe auch die Fehler bei Olaf Scholz. Das war auch eine komplette Enttäuschung. Das sagen auch viele Sozialdemokraten so. Also man kann ja nicht oft genug daran erinnern, wie der Koalitionsvertrag überschrieben ist. Ein neuer Aufbruch für Europa. Ja, wo ist denn dieser Aufbruch? Ja, wo kommt der in Deutschland her? Von dieser großen Koalition sicherlich nicht.
Also ich glaube, also wo ich dir recht gebe, ist, dass es, glaube ich, so eine Identifikationsfigur nochmal für Europa gebraucht hat. Es gibt zwar Manfred Weber tritt, also wenn man jetzt vor allem auf die Union guckt, Manfred Weber tritt auf. Das ist ein meines Erachtens überzeugter Europäer, der ja wirklich freiwillig auf diese europäische Bühne gegangen ist und dem man das auch wirklich abnimmt, dass er europäischen Wahlkampf machen will, dass er wirklich was voranbringen will. Und die Union hat sich ja auch jetzt auf so eine pro-europäische Linie geeinigt, wenn man es mit dem Jahr 2014 vergleicht, wo man irgendwie noch Gauweiler herangezogen hat und versucht hat, die Europakritiker und Europabefürworter unter einen Hut zu kriegen. Also da gibt es eine Linie, aber Manfred Weber ist halt gleichzeitig nicht bekannt. Also die letzte Umfrage waren 26%. Ne? Und Panagiotis Gavriles, unser Kollege hier aus dem Hauptstadtstudio, der im Moment in Griechenland ist, erzählt, wenn man mit Leuten in Griechenland auf der Straße spricht, die sagen, ah, Weber, wer ist das? Kenne ich nicht. Also das ist echt eine Krux.
Ja, und da würde ich tatsächlich auch gerne mal von Peter aus Brüssel hören, wo er denn den europäischen Aufbruch sieht. Wo ist Emmanuel Macron unterstützt worden? Weder Weber hat das offensiv getan, vielleicht der Sozialdemokrat Timmermans ein wenig, aber auch nur am Rande. Also diese Aufbruchstimmung, die da am Anfang so skizziert, hast, nach dem Motto, Europa steht so im Zentrum der Gedanken, die habe ich hier nur bedingt wahrgenommen.
Volker, ich versuche es einfach nochmal zu erklären, was ich wahrnehme. Ich habe nicht davon gesprochen, dass die Bundesregierung einen europapolitischen Aufbruch organisiert hätte. Ganz im Gegenteil, die Bundesregierung hat das deutsch-französische Verhältnis an einen absoluten Tiefpunkt gefahren. Und das durch ein strategisches, ein taktisches Verhalten, das geradezu empörenswert war. So habe ich das hier vernommen. So habe ich das hier wahrgenommen. Was ich sage, das ist, dass ich in diesem Wahlkampf Themen herausentwickelt haben, von denen die Mehrheit der Wähler nachweislich, aus allen Umfragen erkennt man das, erkennen, dass es für diese Themen ausschließlich europäische Lösungen geben kann. Und daraus generiert sich Interesse und Engagement für Europapolitik. Und deswegen wird die Wahlbeteiligung, das sagen jedenfalls die Umfragen, die ich kenne, ein gutes Stück, ein sehr gutes Stück höher ausfallen, als es vor 5 Jahren der Fall war. Und das ist eine positive Entwicklung. Ich jedenfalls empfinde das als positiv. Und ich glaube, das ist eine politische Entwicklung, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten an Geschwindigkeit gewinnen wird, weil die Menschen eben feststellen, dass es für einen bestimmten Kanon von Problemen ausschließlich europäische Lösungen oder gar keine Lösungen geben kann.
Da würde ich dir sogar zustimmen. Auch in den Wahlumfragen ist es ja so, dass das Interesse an der Europawahl an sich deutlich gestiegen ist. Allein mir fehlt ein Stück weit der Glaube, an welchen Themen und an welchen Projekten sich das festmachen soll. Hier hat ja eine ganz große Rolle beispielsweise der Klimaschutz gespielt. Der steht für die Bürger im Vordergrund, aber auch, weil das ein starkes nationales Thema zwangsläufig ist, ne?
Also ich habe schon das Gefühl, dass man versucht hat, das auch auf europäischer Ebene zu heben. Also immer versucht hat zu betonen, dass man das auch nur europäisch lösen kann. Also selbst die Union mit der CO2-Bepreisung hat immer gesagt, das muss man, kann man nicht national, kann man das nicht mehr lösen. Und ich glaube, das ist schon durchgedrungen im Bewusstsein.
Also ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es wirklich nicht mehr hören. Also auch wenn ich an die Kerosinsteuer denke, da reden wir seit 25 oder noch viel mehr Jahren drüber. Und da wird immer wieder gesagt, wir können es nicht national machen. Es kann aber auch nicht der Alternative sein, bis auf ewige Zeiten drauf zu warten, dass sich dieses Europa auf eine einheitliche Besteuerung einigt. Also da würde ich dann eben erwarten, dass einige Staaten vielleicht vorpreschen, was die Besteuerung angeht, und dass man da mal Zeichen setzt. Also ich kann doch damit, kreiere ich doch auch Europamüdigkeit. Also wenn ich immer wieder nur auf europäische Lösungen verweise, die wir dann nicht haben werden, die werden wir auch in der Flüchtlingskrise nicht bekommen. Da sind wir auch darauf angewiesen, dass einzelne Staaten, auch Deutschland, vorausgehen. Wir haben es auch versucht, aber eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge, davon sind wir ja nach wie vor weit entfernt.
Aber dann müsste man ja auch wiederum anerkennen, dass dafür dann langfristig die Verträge eventuell geändert werden müssten, um zum Beispiel so ein Prinzip der Einstimmigkeit bei großen Fragen eben auszuhebeln, dass nicht mehr alle mit übereinstimmen müssen, beispielsweise beim Klimaschutz, wo ja ganz viele in europäischen Ländern, ganz viele Regierungen noch dagegen sind. Also ich glaube, so einfach ist es ja nicht, dass man da vorpreschen kann und dann wird es in Europa umgesetzt. Was ich eben noch sagen wollte, ist, dass ich das bei den Spitzenkandidaten eigentlich fast aller Parteien in Deutschland zumindest sehr vermisse, dass man mutiger, emotionaler für Europa wirbt, wo gerade die Polarisierung eigentlich in europäischen Ländern das total hergeben würde, da viel mehr einzutreten, viel mehr Mut auch an den Tag zu legen. Und das geht mir so ein bisschen verloren. Wenn du in Polen und Italien, haben wir eben drüber gesprochen, in Frankreich, hast du eben Rechtspopulisten, die ja einen sehr hohen Anteil haben werden im Ergebnis. Und dass du da dich so zurückhältst und so sehr in nationalen Debatten oft hängen bleibst, das finde ich auch falsch. Also da ist ein bisschen mehr Mut einfach gefordert auch.
Mich würde, wenn du das ansprichst, Matthias, weil Frank ja als SPD-Experte auch hier mit am Tisch sitzt, mich mal interessieren, weil wir ja in Deutschland bei der Union nehmen, wer vor allem Weber war. Auf der SPD-Seite sitzt auf deutscher zumindest Katharina Barley. Und mein persönlicher Eindruck ist, da ist echt eine große Diskrepanz zwischen den beiden. Also sie versucht zwar, dieses Europathema immer aufzunehmen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie die SPD hier wirklich vorangebracht hat, obwohl sie ja eigentlich als Justizministerin, als bekannte Politikerin wirklich Pluspunkte hatte.
Ja, ich denke schon, dass da die Erwartungen enttäuscht worden sind. Das muss man einfach so sehen, wenn man jetzt auf die Umfragen schaut. Man hatte gehofft, mit Katharina Barley, eine Sympathieträgerin, die sie ja durchaus auch war oder ist, das bekommt man ja auch mit in den Beliebtheitswerten, die ja durchaus ganz gut sind bei ihr. Aber man hatte gehofft, dass sie die SPD auf 20% oder über die 20%-Marke bringen könnte. Sie wollte ja auch gar nicht Spitzenkandidatin werden. Ich glaube, das haben die Leute dann auch schnell wieder vergessen. Sie hat sich geziert. Viele haben eben auch gesagt, sie wurde weggelobt von Andrea Nahles, weil Andrea Nahles da in ihr auch eine Konkurrentin gesehen hat. Möglicherweise auch, wenn es um die Nachfolge im Parteivorsitz geht.
Das klingt ja wieder so, als wäre Europa die Resterampe, ne?
Ja, das ist ja auch in der Tat zum ersten Mal so, meines Wissens, damit kokettiert sie auch selber immer wieder, dass eine Ministerin aus dem Amt heraus sagt, ich gehe nach Europa. Sie hat ja auch immer noch die Hoffnung, dass sie vielleicht dann doch noch in die Kommission reinrutschen könnte, wenn das mit Weber schief läuft. Also die Spekulationen gibt es ja auch immer noch, also dass es dann nicht der große Abstieg wäre, aber sie hat sich klar dafür entschieden. Klare Kante gezeigt, anders als ein Norbert Röttgen einmal in Nordrhein-Westfalen, der da rumgeeiert ist und wieder zurück nach Berlin wollte. Aber die Frage ist, wird es ihr, wird es der SPD am Ende nutzen? Ich glaube eher nicht.
Und da muss man ja auch noch dazu sagen oder daran erinnern, dass zumindest bei der Debatte um die Urheberrechtsreform ja auch die Position, die Barley da eingenommen hatte, sehr ungünstig war, weil sie ja dann im Rat offensichtlich aus Zwängen der Koalition, der großen Koalition hier in Berlin, dafür stimmen musste. Und das ist, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit so hängen geblieben und das war, glaube ich, auch kein guter Start.
Ich halte das ehrlich gesagt auch nach wie vor für einen Fehler, dass sie das Ministerium behalten hat, also dass sie beides parallel macht. Man hat es gesehen am Beispiel Manfred Weber, als er gesagt hat, Nord Stream 2 oder sich gegen Nord Stream 2 ausgesprochen hat. Das kann er machen, weil er nicht in der Bundesregierung gebunden ist. Damit kann er sich als Europäer darstellen, nicht der, der nur die deutsche Sicht einnimmt, und sie hängt immer zwischen beiden Stühlen fest und ist nicht glaubwürdig auf der einen und nicht glaubwürdig auf der anderen Seite. Das ist echt ein Dilemma, finde ich. Das hat sie zu spät sozusagen oder die Reißleine gar nicht gezogen. Ich glaube, sie halten es ja für richtig in der SPD. Aber wenn wir bei der SPD sind, sollten wir, glaube ich, auch mal über eine weitere Wahl sprechen am Wochenende. Nämlich am Sonntag ist ja auch noch in Bremen auch eine zumindest für die Sozialdemokraten Schicksalswahl, oder Frank?
73 Jahre lang SPD, immer nur SPD in Bremen und Bremerhaven. Ja, das ist im Grunde ja nicht mehr als eine Kommunalwahl. Wir haben ja auch eine ganze Reihe von Kommunalwahlen auch noch am kommenden Sonntag. Aber das ist eben eine symbolische Wahl für die Sozialdemokraten. Es wäre ein Fanal, wenn Bremen jetzt verloren gehen würde. Und das könnte natürlich dann auch für Unruhe sorgen. Wir haben die Spekulationen zu Beginn dieser Woche ja erlebt. Wir haben darüber berichtet, dass da ein Putsch geplant wäre gegen Andrea Nahles, was ich so nicht glaube. Vor allen Dingen der Putschist, der da genannt wird, Achim Post, ist also nicht der Scharfmacher, dem ich das zutrauen würde, dass er dann von sich aus Nahles herausfordern würde. Er wurde ja gehandelt als möglicher Nachfolger im Amt des Fraktionsvorsitzenden. Also, dass man gesagt hat, wir müssen dann Partei und Fraktionsvorsitz teilen. Aber natürlich weiß man bei der SPD nie, was passiert, wenn jetzt beide Wahlen verloren gehen sollten. Also, wenn man bei der Europawahl bei 15%, mittlerweile wird im Willy-Brandt-Haus so eine Marke von 15-16% angesetzt, wenn es noch weiter runtergeht, dann könnte es eben doch Konsequenzen haben. Aber Bremen natürlich, das ist eine Bastion, die nicht fallen darf. Und man wird wohl dann alles versuchen, Carsten Sieling als Bürgermeister in Bremen zu halten. Er setzt ja jetzt auch in den letzten Tagen des Wahlkampfes ganz auf Rot-Rot-Grün. Und es sieht eben nicht danach aus, dass die SPD vorne liegen könnte nach den letzten Umfragen. Katharina, du schaust auf den Bildschirm. Nennen Sie uns die letzten Zahlen.
Also das ist INSA vom 21.05. Das sind Union 28% oder CDU 28%, SPD 23, die Grünen 18, die FDP 6, die Linke bei 11 und die AfD bei 6. Ich habe gerade versucht, zusammenzurechnen. Irgendwie gibt es den Kopf gerade nicht mehr.
Es könnte auch Schwarz-Grün reichen unter Umständen.
Ganz knapp.
Ja, das ist eben dieses Kopf-an-Kopf-Rennen. Die SPD hofft darauf, geschenkt, wenn sie deutlich hinter der Union liegen würden. Aber wenn sie den Bürgermeister weiterhin stellen würden, Carsten Sieling, wenn er bleibt, dann könnte man sagen, okay, wir haben Bremen nicht verloren, das Wahlziel haben wir erreicht, alles halb so wild. Und ich glaube dann immer noch, also wenn man sich so über die Runden rettet, dann ist die entscheidende Wahl in Brandenburg, 1. September, sollte Brandenburg fallen, Woidke nicht wiedergewählt werden als Ministerpräsident, dann sieht es ganz düster aus, wohl auch für Andrea Nahles und vor allen Dingen auch für den Fortbestand der Großen Koalition. Ich denke mal, wir haben jetzt die kontroversen Völker auch in dieser Woche gesehen, die man ja ganz gewusst gespielt hat, meiner Ansicht nach, diese Profilierungsversuche in Sachen Grundrente. Und da hat die SPD die Latte hochgehängt. Und wenn man da nicht zufriedenstellende Ergebnisse bekommt, ich habe es gestern so gesagt, je schlechter die Wahlergebnisse für die SPD ausfallen werden, desto weniger werden die Sozialdemokraten beim Thema Grundrente zu Kompromissen bereit sein. Dann werden sie nämlich am Ende sagen, wir lassen diese Koalition platzen und wir gehen mit diesem Thema, wo sie immer noch hoffen, und da spricht ja auch einiges für, dass es ein Gewinnerthema ist, auch im Osten. Wir gehen mit diesem Thema Grundrente in den nächsten Bundestagswahlkampf.
Ich wollte noch mal ganz kurz zu Bremen sagen. Es ist aber auch so, wenn es jetzt wirklich so ausgehen würde, wie es die Umfragen jetzt gerade prognostizieren, 23% wären für die SPD im Vergleich zur Union, 28% aber auch nicht wirklich ein Regierungsauftrag. Also das muss man auch mal dazu sagen. Und was für eine Bedeutung Bremen der Wahl beigemessen wird, das ist ja auch verrückt. Und zwar nicht nur für die SPD, sondern ja auch für die anderen Parteien, die man auch nicht vergessen sollte. Die Grünen müssten sich entscheiden gehen. Machen sie Schwarz-Grün, machen sie eventuell Jamaika, wenn es für die FDP reicht.
Und was sagt die Linke?
Genau, und für die Linke wäre es ein Riesenerfolg, wenn sie in einem westdeutschen Bundesland die erste rot-rot-grüne Koalition starten würde. Also auch das hätte ja eine Aussagekraft dann für die Landtagswahlen im Osten. Also das ist verrückt eigentlich, wie diese Bremen-Wahl hier mit der Europawahl fast schon eine gleiche Bedeutung erringt.
Ja, und die Sozialdemokraten, mal abgesehen von Bremen, schauen natürlich auch mit Blick auf die Europawahl ganz gespannt auch auf das Abschneiden der Union. Also da sind die Zahlen ja auch nicht rosig. Zuletzt lag die Union dabei 28%. Und da ist man ja auch gespannt, was passiert dann bei den Konservativen. Mhm. Bekommen wir dann die neue Debatte darüber, ob eben Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt doch zum Kanzleramt greifen müsste, zur Kanzlerschaft greifen müsste. Und dann haben wir ja noch Rezo in dieser Woche. Also der arbeitet ja auch schon kräftig daran mit, die Zerstörung der CDU. Mittlerweile über 5 Millionen Aufrufe. Und da haben wir ja gerade heute wieder auch eine heftige Diskussion hier in Berlin, wo ja alle sogenannten etablierten Parteien sagen müssen, dass man diese neue Form von Mediengestaltung, dass man das völlig unterschätzt hat und dass da einiges aus dem Ruder läuft und dass alle ziemlich hilflos sind, wie man damit jetzt umgehen soll. Und es könnte möglicherweise auch der CDU noch schaden, was da gelaufen ist.
Ja, allerdings. Also ich fand das auch jetzt kurz vor der Europawahl nicht besonders, sagen wir positiv ausgedrückt, rund, was dafür, wie das die Kommunikation der Union war oder der CDU war. Das war ja wirklich ein Hin und Her geringe, wie man auf dieses Video reagiert. Und dann kam ja gestern die Nachricht, es gäbe eine Videoantwort von Philipp Amthor.
Katastrophal ja. War das.
Und dann, dann
also wenn ich das mache, wenn ich das ankündige und die Idee war ja nicht schlecht zu sagen, ein 26-Jähriger antwortet konservativer geht's ja gar nicht, wenn man ihn sieht, auch im Fernsehen oder auch persönlich erlebt, antwortet einem 26-jährigen YouTuber. Aber dann hat man sich heute wohl offenbar überlegt, den Krieg der Filme, den gab es sogar.
Das Video wurde aufgezeichnet. Es gibt ein Foto bei der Bild-Zeitung, wo Philipp Amthor tatsächlich auch vor Kameras sitzt und er selber sagt ja auch, er ist angerufen worden, man hätte das Video gedreht und er findet es klasse. Und es ist total schwierig. Man kann sagen, man möchte keine Videoschlacht und man lädt Rezo ein und das ist ja alles okay. Aber man darf eben vorher nicht ankündigen, dass man eine Videoantwort gibt und das ganze Netz wartet darauf. Also gestern, meine Twitter-Timeline, glaube ich, war voll nur mit dem Philipp Amthor-Video und jeder hat gewartet und gewartet und gewartet. Das ist katastrophal in der Kommunikation.
Gestern, Ziemiak, der Generalsekretär, hat ihn erstmal abgewatscht.
Ja, Pseudofakten.
Genau, und dann heute lädt man ihn ein zum Gespräch.
Ja, und heute auch ganz konsiliant. Ja, man findet es ja eigentlich gut, dass sich jemand für Politik interessiert und denn dann sollte man miteinander reden. Das hätte man ehrlich gesagt auch gestern schon machen können.
Aber da würde ich gerne mal eine Schleife nochmal zu Peter in Brüssel drehen. Ja. Haben denn Blogs und neue Medien in diesem Europawahlkampf, der ja doch ein bisschen mehr Fahrt hatte, eine Bedeutung gehabt? Mir ist da nicht viel aufgefallen, aber du bist da auch viel näher dran.
Also der Wahlkampf der europäischen Parteien, wenn ich das sagen darf, findet zu 99% in den sozialen Netzwerken statt. Da sind die europäischen Parteienfamilien deutlich weiter als die nationalen Parteien in Deutschland. Das hat allerdings auch einen einfachen Grund. Das ist viel billiger und lässt sich viel besser komplementär zu den nationalen Wahlkämpfen, die da ja auch ablaufen, organisieren. Ich kann dir da tolle Geschichten erzählen, wie beispielsweise aus der Zentrale der Europäischen Grünen Partei hier in Brüssel heraus versucht wurde, bei Facebook eine Wahlbotschaft europaweit zu posten. Und dann scheiterte das an der Blockade, die Facebook verhängt hatte, wegen der Angst vor ausländischer Wahlbeeinflussung. Da mussten die erstmal Verhandlungen mit Facebook aufnehmen, die davon überzeugt überzeugen, dass das nichts Verbrecherisches oder Düsteres ist, wenn die europäischen Grünen sich in den Wahlkampf der Grünen in Ungarn einmischen. Das nur mal nebenbei. Aber ich würde gerne mal noch einen ketzerischen Satz sagen zu diesen 10 Minuten, denen ich gerade voller Interesse zugehört habe. Dieses Europaparlament, das da in den nächsten Tagen gewählt wird, das muss solche Fragen beantworten, beispielsweise, wie man die Position Europas in einer Welt verteidigt, die von China, von Russland und von einem außer Rand und Band geratenen US-Präsidenten attackiert wird. Das Europaparlament muss die Frage beantworten, wie man Migrationsströme über das Mittelmeer möglicherweise massiv reduzieren kann durch einen Marshallplan für Afrika. Dieses Europaparlament muss die Frage beantworten, ob Europa doch noch einen substanziellen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Und ihr debattiert herzhaft über Bürgermeister in Bremen und YouTube-Filmchen 26-jähriger Bundestagsabgeordneter, die entweder zeigen, wie aufgeschlossen oder wie rückständig eine deutsche Partei namens CDU ist.
Aber 5 Millionen, Peter.
Das klingt nach politischem Mäusekino.
Naja, 5 Millionen, die kannst du nicht einfach so abtun. Und das sind Wähler. Das sind junge Wähler. Also da ist eine neue Macht, auf die wir natürlich auch reagieren müssen, auch wir als Deutschland.
Und am Ende bleibt tatsächlich auch die nüchterne Tatsache, das Europaparlament hat sehr wohl ein Initiativrecht, aber in all diesen Fragen hängt es dann doch in Europa nach wie vor davon ab, wie gehen die Staats- und Regierungschefs mit diesen Themen um, welche Bündnisse schmieden sich da, und da sieht es ja trotz allem Wohlwollen im Moment nicht sehr gut aus, da sind zumindest keine Bündnisse erkennbar, die in irgendeiner Weise da in diesen Fragen engstens zusammenarbeiten wollen.
Das Europaparlament hat ja nun gerade kein Initiativrecht, was ja einer der großen Mängel an dieser politischen Konstruktion der Europäischen Union ist. Was ich doch nur sagen wollte, damit etwas provokant und etwas zugespitzt, Volker. Und wir haben doch damals vor 15 Jahren hier Seite an Seite in unserem Brüsseler Studio gesessen. Was ich doch damit nur sagen wollte, das ist meine leichte Skepsis, ob tatsächlich das Schicksal des Abendlandes vom nächsten Bürgermeister in Bremen abhängt. Die Skepsis wollte ich doch nur mal kurz zum Ausdruck bringen.
Das ist richtig.
Es ging ja nur um das Schicksal der SPD-Vorsitzenden.
Zumindest hätte es wahrscheinlich auch Auswirkungen, wenn diese Wahl in Bremen die Koalition am Ende zum Platzen bringt hier in Berlin und es wieder Neuwahlen gibt. Entsprechend formiert sich ja dann auch da wieder eine neue europapolitische Linie hier.
Also möglicherweise ein neuer Aufbruch für Europa.
Das ist ja jetzt auch schon durch.
Naja, trotzdem glaube ich nicht, dass Bremen das zustande bringen wird. Ich sagte es ja schon, wir haben die Wahlen noch in Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg, und das wird dann sicherlich entscheidender sein, wie das weitergeht.
Ja, dann schauen wir alle mit Spannung, glaube ich, auf diesen Sonntag, sowohl was die Europawahl betrifft, als auch was die Wahl in Bremen betrifft. Und wir schauen mit Spannung auch ein paar Politik-Podcast-Folgen weiter, nämlich die 100. Folge steht an. In drei Folgen haben wir noch. Am 6. Juni wollen wir dieses Jubiläum feiern, und zwar gerne auch mit ein paar Hörern und sie einladen hier in unser Hauptstadtstudio. Wir haben nur eine begrenzte Zahl, die wir hier einladen können, weil wir einfach nicht so viel Platz haben. Von daher würden wir das auslosen, das haben wir auch schon angekündigt. Wir haben schon einige Bewerbungen bekommen. Schreiben Sie uns bitte gerne weiter. Wir geben sehr bald bekannt, wer hierher kommen kann, hierher kommen darf. Unter politikpodcast@deutschlandfunk.de sind wir erreichbar, und wir danken fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Tschüss aus Brüssel.